Christus in euch, Dynamik des Lebens. So habe ich diese Predigtreihe über den Kolosserbrief überschrieben. Vor einiger Zeit hat mich jemand gefragt, sag mal, wenn ich einfach so mit dem Verstand glaube, ich glaube an Jesus, an sein Erlösungswerk, wenn ich nach seinen Maßstäben lebe, reicht das eigentlich? Wenn ich keinerlei Gefühl damit verbinde, wenn ich nicht von dramatischen Ereignissen zu berichten weiß oder Erlebnissen mit Christus, wenn ich darüber weder weine noch lache, sondern es einfach ganz nüchtern und vom Verstand her glaube. Und ich habe damals demjenigen gesagt, dass in der Bibel steht, dass wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, dass der gerettet ist. Nur, ich glaube nicht, dass sich unsere Berufung darin erschöpft, dass sich unsere Berufung als Menschen mit Christus zu leben darin erschöpft, dass wir gerettet sind und vom Verstand her bejahen, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Gerettet ja, ein großartiges Geschenk, in dieser Gewissheit zu leben, aber ich glaube nicht, dass es damit aufhört, sondern ich glaube, dass es damit erst anfängt, dass damit ein Leben in Christus beginnt. Und Sie haben das vielleicht schon erlebt oder Sie ahnen es, dass mit dieser Berufung Christus in euch noch etwas Tieferes gemeint ist, als an Jesus Christus zu glauben. Und weil das Thema des Kolosserbriefes ist, deshalb heißt diese Predigtreihe danach, nach einem Vers eigentlich, ich habe eigentlich einen Buchtitel geklaut, wenn Sie so wollen, ein Buch, das ich Ihnen auch empfehle, begleitend zur Predigtreihe zu lesen. Es wird also ab nächste oder übernächste Woche am Büchertisch sein, von Ian Thomas, Dynamik des Lebens. Christus in euch, Dynamik des Lebens. Aber diese Wahrheit, die steht im Kolosserbrief ganz häufig und deswegen werden wir innerhalb dieser Predigtreihe immer wieder begegnen, dass Christus in euch wohnt. Das ist das, was Paulus als Anliegen des Kolosserbriefes formuliert. Und so kann, glaube ich, mit diesen Predigten einiges ausgelöst werden. Vielleicht ein neues Erwachen, eine tiefere Begegnung mit Jesus, mehr Erfahrung mit dem lebendigen Herrn, dass sie mehr aus dieser Kraft leben, die Christus ihnen zur Verfügung stellt. Und ich lese Ihnen heute den ersten Absatz sozusagen aus dem Kolosserbrief und empfehle Ihnen, den Kolosserbrief immer mal wieder zu lesen und auch mal so im ganzen Zusammenhang zu lesen. Einen Brief, müssen Sie sich vorstellen, wenn der in einer Gemeinde ankam, in Kolossä, dann wurde der einmal durchgelesen und dann vielleicht immer wieder. Aber ich glaube, dass es gut ist, auch für uns nicht nur so häppchenweise zu lesen, sondern immer auch mal in größeren Zusammenhängen. Kolosser 1, wenn Sie das mitlesen möchten, die ersten 14 Verse. Paulus, Apostel von Jesus Christus, nach dem Willen Gottes und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief. Er richtet sich an alle in Kolossä, die Gott für sich ausgesondert hat, die Brüder und Schwestern, die durch Christus zum Glauben an Gott gekommen sind. Hier steht wörtlich, dass dieser Brief an die Heiligen, das ist mit diesem ausgesondert für Gott gemeint, an die Heiligen in Kolossä. So wurden die Christen damals bezeichnet. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater. Immer wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben gehört, der durch Jesus Christus in euch lebt. Oder noch genauer könnte man sagen, wir haben von eurem Glauben in Jesus Christus gehört. Und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht, zugesichert. Diese gute Nachricht ist nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. Sie tut es auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade verkündet worden ist. und ihr von der Wahrheit der euch verkündeten Botschaft überzeugt worden seid. Unser geliebter Epaphras, der zusammen mit uns Christus dient, hat euch diese Botschaft zuerst bekannt gemacht. Er ist treu in seinem Dienst für Christus, den er an euch tut. Durch ihn haben wir auch von der Liebe gehört, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Und nun, nachdem Paulus einigen Dank geäußert hat, etwas, worüber er sich freut in der Gemeinde, sagt er etwas dazu, was er sich für die Gemeinde wünscht oder worum er betet. Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist mit aller Weisheit und Erkenntnis, nein, mit aller Weisheit und Einsicht erfüllt und euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht und stets tun, was ihm gefällt. Euer Leben soll als Frucht gute Taten aller Art hervorbringen. Und ihr sollt immer besser verstehen, was Gott von euch will. Gott möge euch stärken mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt und ihm, dem Vater, voll Freude dankt. Denn er hat euch befähigt, teilzuhaben am Leben seiner heiligen Engel im Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch seinen Sohn und mit ihm verbunden sind wir aus der Macht des Bösen befreit und haben die Vergebung für unsere Schuld. Soweit diese dichten Sätze, dichten Aussagen, die Paulus macht. Und ich möchte Sie einladen zunächst, dass Sie eine Art Selbsttest machen, wie Sie Gemeinde sehen. Denn Sie haben gerade ein bisschen gehört davon, wie Paulus Gemeinde sieht und wofür er dankbar ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssen umziehen und Sie gucken sich in Ihrer neuen Heimat so die Gemeinden in der Umgebung an. Es gibt dort 5 Gemeinden und Sie wollen rausfinden, welche Gemeinde könnte Ihre neue geistliche Heimat sein. Versuchen Sie mal für sich so zu überlegen, welche Kriterien würden Sie anlegen, um festzustellen, ob das Ihre neue geistliche Heimat, Ihr neues Zuhause sein kann. Ich gebe Ihnen einen Moment Bedenkzeit. Ich hoffe, Sie sind so ein bisschen fündig geworden. Vielleicht haben Sie so 1-2 Dinge, wo Sie denken, Mensch, das würde ich mir für eine Gemeinde wünschen, wo ich geistlich Heimat finden kann. Und ich sag mal, einige Kennzeichen von Gemeinden, die wir vielleicht oft schnell vor Augen haben. Wie sieht das Gebäude aus? Sind eigentlich Angebote für meine Altersgruppe da? Geht es modern zu, peppig und enthusiastisch? Werden die Lieder gesungen, die ich mag? Wird alles biblisch begründet, was dort getan wird? Werde ich eigentlich nach dem Gottesdienst eingeladen? Und fühle ich mich atmosphärisch wohl? Das sind vielleicht so typische Sachen, vielleicht sind da 1 oder 2 Dinge auch bei, die Sie so gedacht haben. Und nun schauen wir uns einmal an, wie Paulus jetzt auch über Gemeinde redet. Wie er zum einen, welche Dinge er anspricht, für die er dankbar ist in der Gemeinde, die so ihm vor Augen stehen, wenn er an diese Gemeinde in Kolossä denkt. Und dann müssen wir sozusagen noch dazu nehmen, worum er bittet, sodass wir so ein Gesamtbild dessen kriegen, was steht in diesem Text darüber, was ist für Gemeinde wirklich wichtig. Und ich habe das überschrieben mit, ich liebe meine Gemeinde oder ich liebe an meiner Gemeinde. Und das Erste, was Paulus hier erwähnt, in dem Vers 4, das ist, dass Christus in dieser Gemeinde lebt, dass Christus in ihr lebt. Und zwar erwähnt er hier zunächst, wir haben von eurem Glauben gehört, der durch Jesus Christus in euch lebt Oder wir haben von eurem, man könnte auch sagen, wir haben von eurem Glauben in Jesus Christus gehört. Und ich betone dieses Wort in, weil das im Kolosserbrief eine besondere Bedeutung hat und auch innerhalb unserer Predigtreihe. Wir wollen ihm so ein bisschen auf die Spur kommen, was das bedeutet, in Jesus zu glauben. Denn ich sag mal, unser normaler Sprachgebrauch ist ein anderer und deswegen mal ganz bewusst achten wir einmal darauf, warum Paulus dieses in Christus sein und Christus in euch und auch Glaube in Christus besonders so benennt. Es hat nämlich ganz viel mit der Qualität des neuen Lebens in Christus zu tun. Dieser Sprachgebrauch, der hier drin steckt, da geht es darum, dass Paulus sagt, ihr glaubt nicht nur an jemand, der euch gegenübersteht, sondern ihr geht eine ganz, ganz enge Verbindung ein. Das ist so, als wenn ihr in Jesus hineingeht sozusagen, wenn ihr an ihn glaubt. So eng ist die Verbindung gedacht. Und das sagt Paulus bewusst, um auch einen Unterschied zu machen zu den Vorstellungen, die die Menschen damals hatten und die vielleicht auch in unserem Denken, in einem relativ abstrakten Denken oft da ist, dass wir Gott so als Gegenüber sehen immer und sehen, wir glauben an ihn, wir glauben etwas, das er getan hat. Und Paulus geht es in diesem, das ist ja alles nichts Falsches, aber es geht Paulus darum auszudrücken, es geht in eine ganz enge Verbindung des Menschen mit Jesus Christus. Und darum, wenn wir das in den Paulusbriefen uns anschauen, wie oft das auftaucht, dann erstaunen wir darüber, dass Paulus ganz oft solche Formulierungen bringt. Wir lieben unsere Geschwister in Christus, also wir lieben in Christus, wir haben Freiheit in Christus, wir erleben Segnungen in Christus, wir erleben eine Einheit in Christus. Und dann taucht sogar so etwas auf wie in im Herrn verheiratet sein. Hier ist also etwas davon, das gemeint in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Also es ist so, als es wäre mein Wille und der von Jesus Christus sozusagen so eng verbunden, dass ich das auch so ausdrücken kann in Christus. Und Paulus sagt hier, dass der Glaube durch Christus in den Christen in Kolossä lebt. Also das heißt, die Anwesenheit Jesu in meinem Herzen, diese Verbindung, die ich mit ihm eingehe, die ist so stark, dass das in meinem Herzen Glauben und Vertrauen weckt und auslöst. Und das heißt, diese enge Verbundenheit mit Christus drückt sich am stärksten aus, auch hier im Vertrauen, dass ich in meinem täglichen Leben auf Christus habe. Und wenn Christus so dicht in mir wohnt, dann bedeutet das auch, Kraft ist genügend da. Kraft für das, was mir vor die Füße gelegt ist. Selbst dann, wenn ich mich schwach und abhängig von Situationen fühle, Kraft ist genügend da, weil ich weiß, Christus lebt in mir. Und ich möchte das, weil das manchmal einfacher ist, das zu verstehen, an einer Grafik deutlich machen. Das ist der Mensch. Das sind Sie. Ja? Naja, ist vielleicht nicht ganz so gelungen, aber Sie können das erkennen. Und wir haben oft so ein Bild in unserem Kopf, auch in der Art, wie wir unseren Glauben leben, dass wir Jesus Christus stark als Gegenüber sehen. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er an meiner Seite steht, dass er meine Hand fasst, dass er mich trägt, dass er segnet. Und Paulus sagt, diese Verbindung ist so noch zu wenig eng gedacht. Und darum betont Paulus ein anderes Bild hier. Oder vielleicht noch eins gesagt. Ich glaube, wenn wir nur dieses Bild im Kopf haben, von dem, wie wir Glauben verstehen, dann werden wir bestimmte Aussagen der Bibel nie so ganz verstehen. Dann werden wir vielleicht Galater 2,20, wenn Paulus sagt, Christus lebt in mir, nicht wirklich verstehen. Oder Johannes 15, wo diese enge Verbindung, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, eine ganz enge Verbindung dargestellt wird. Und wenn wir jetzt den gleichen Menschen hier sehen, dann ist das, wie Paulus es darstellt, so, dass Christus im Leben einzieht und dass er das Leben vollständig füllt. Also er eine Identifikation mit Christus stattfindet. So ist, denke ich, die Verbindung zu denken, die Paulus hier zeichnen möchte und deutlich machen möchte. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet praktisch, dass ich in meinem Alltagsleben darum weiß, dass Christus in mir lebt. Dass ich mit Christus, dadurch, dass ich ihn als Herrn und Erlöser angenommen habe, er in meinem Herzen eingezogen ist und Wohnung bei mir gemacht hat und dass jetzt ich auch mit ihm mich identifiziere und weiß, er lebt in mir. Und dann kann ich sagen, das kann ich nicht. Und Jesus sagt, ich kann es. Ich kann es, verlass dich auf meine Kraft. Wenn ich sage, Jesus, ich habe heute keine Liebe mehr, ich bin leer. Das habe ich zum Beispiel oft schon erlebt in meinem Alltag, dass ich merke, ich bin jetzt irgendwie leer. Ich bin emotional nicht in der Lage, jetzt zu lieben. Und dass ich dann sage, Jesus, jetzt, ich habe keine Liebe mehr. Ich brauche, ich weiß, dass du Liebe hast und genügend Liebe hast und dass du in mir wohnst. Und ich bitte dich, dass du jetzt mein Gegenüber liebst durch mich. Denn Jesus, wenn wir sagen, das kann ich nicht, dann sagt Jesus, na und? Ich kann. Wenn wir sagen, Jesus, dazu bin ich nicht fähig, dann sagt Jesus, ja, aber ich. Wenn wir sagen, Jesus, ich habe da wirklich ein Problem, ich empfinde jetzt keine Liebe, dann sagt Jesus, das ist kein Problem, ich habe genügend Liebe, ich liebe diesen Menschen, dem du gegenüber bist. Und deshalb kann Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist hier gemeint. Christus in euch, Dynamik des Lebens. Nun werden Sie vielleicht denken, ja, Moment, wie ist das denn, wie meint Paulus das denn? Meint er, dass er so eine Art Superman jetzt ist? Dass Christus in ihm ist und kann er alles? Gar keine Grenzen, nichts ist ihm verschlossen sozusagen. Ich denke, dass Paulus, wenn er sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, das bezieht auf das, wozu er sich berufen weiß. Das heißt nicht einfach auf alles, auf alle Bereiche sozusagen, dass er denkt, jetzt bin ich unglaublich stark oder fast allmächtig, sondern es geht darum, dass er weiß, hier sind Dinge, zu denen beruft mich Gott. Und diese Dinge sind mir vor die Füße gelegt und sind meine Berufung. Das ist etwas, was ich von Christus anvertraut bekommen habe zu tun. Und für diese Dinge, ich weiß, Christus lebt in mir. Und dann werde ich sicherlich auch vielleicht, wenn meine Grenzen zu eng gesteckt sind, sie erweitern können. Ganz gewiss sogar. Aber es ist nicht so gemeint, dass wir uns dann plötzlich als super Leute aufführen, sondern dass wir in einer bewussten Abhängigkeit von Jesus Christus leben und sagen, Christus in mir vermag es. Das zu diesem Vers 4. Wir haben von eurem Glauben in Jesus Christus gehört. Und dann kommt ein zweites Merkmal dazu. Ich liebe an meiner Gemeinde, dass die Liebe zu allen Christen in ihr lebt. Das ist das zweite, was Paulus hier erwähnt. Wir haben von eurer Liebe gehört zu allen Heiligen oder zu allen Christen. Und sie wissen ja, dass jeder normal ist, bis man ihn kennenlernt. Und insoweit messen wir und misst auch die Bibel letztlich an unserem Verhalten, wie wir mit anderen Menschen, auch mit unseren Mitchristen umgehen, unseren Glauben, unser Vertrauen auf Gott, unsere Bereitschaft, wirklich in ihm zu wachsen. Und deshalb wird das hier als ein Kennzeichen für eine gesunde Gemeinde gesehen. Er dankt dafür, dass sie Liebe zu allen Christen haben. Und ich meine, das ist wichtig, dass hier das Wort alle steht, zu allen Christen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich denke, dass wir dazu neigen, zwei Einschränkungen zu machen als Christen. Die einen legen den Schwerpunkt so, dass sie die Christen am meisten lieb haben, die am weitesten von ihnen entfernt sind. Das ist nämlich am bequemsten. Und da kann man sozusagen so ganz global die ganze Welt umarmen. Wie ein Tennisstar oder ein Fußballstar, der im Fernsehen sagt, ich liebe euch alle. Das lässt sich relativ leicht sagen. Vor allem kann man sich dann weiter über die aufregen, die so ganz dicht neben einem sind. Es gibt auch die andere Möglichkeit. Die Gefahr, dass wir als Christen nur die lieben, die wir so ganz nah um uns herum haben, die aus dem eigenen Stall sind, die genauso sind wie wir, die genauso denken wie wir. Das ist auch einfach. Dann sagen wir, wir sind die drinnen und das sind die da draußen. Und wenn wir so denken, wenn wir dieses Denken in uns haben, dann bedeutet das letztlich, dass diese Gesinnung bei uns noch nicht geheiligt ist. Dann suchen wir letztlich in Gemeinde eine menschliche Gemeinschaft, eine Clique, einen Freundeskreis. Aber wir wollen nicht Gemeinschaft am Leib Jesu. Das bedeutet ein Kriterium für Gesundheit auch in der Gemeinde ist Liebe zu allen Christen. Ich habe von einem Witz gelesen, dass die Juden als einen Ritus zu Silvester oder zum Altjahresabend haben, eigentlich ganz schönen, dass sie Versöhnung miteinander leben und aussprechen voreinander. Und so waren auch zwei Juden namens Herr Silbermann und Herr Rosenzweig, die den Altjahresabend nutzten, um sich endlich zu versöhnen über dem, was so im ganzen Jahr vorgefallen war. Und sie sind beide so ganz zufrieden damit, dass sie das jetzt so ausgesprochen haben. Und dann sagt Herr Silbermann, ach weißt du, Herr Rosenzweig, ich wünsch dir zum neuen Jahr alles, was du mir auch wünschst. Jetzt fängst du schon wieder an. Bezogen auf Christus in dir. Christus in dir heißt das, ich kann den anderen, von dem ich weiß, dass er auch mit Jesus lebt, nicht wirklich lieben. Aber ich weiß, Jesus, der gehört zu meiner Familie und du liebst ihn. Du liebst sie. Und darum bitte liebe ihn, liebe sie durch mich. Das dritte Kriterium, was hier genannt wird, in Vers 5. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Die feste Hoffnung auf die Ewigkeit lebt in der Gemeinde. Deshalb liebe ich meine Gemeinde, die Gemeinde in Kolossäer. Hier wird das sogar so ausgedrückt in diesem Vers 5, dass das, was wir vorher gehört haben, einerseits der Glaube, das feste Vertrauen auf Christus und andererseits die Liebe zu den anderen Christen, dass sie erwachsen auf einem Grund, auf einem Fundament. Und das ist hier das Dritte, was genannt wird, die feste Hoffnung darauf, dass wirklich eine schöne Zukunft auf uns wartet, dass Gott eine Ewigkeit für uns vorbereitet hat und dass Christus wiederkommt. Weil nämlich Christus im Herzen lebt, weil er in uns eine feste Zuversicht gibt, Gott löst sein Versprechen ein. Gott löst sein Versprechen ein, auch wenn es um uns herum vielleicht den Eindruck macht, als geschiehe alles andere als Gottes Wille. Und deshalb, der Christus, der in dir wohnt, der weiß, dass Gott niemals lügt. Der weiß, dass Gott seine Verheißungen einlöst. Und es gibt für diese Wahrheit, meine ich, ein schönes Bild aus dem Alten Testament, das Ihnen vielleicht vertraut ist, der König David. König David, sein Name bedeutet Geliebter. Und er ist ein Mann, von dem gesagt wird, dass er mit Gott verbunden lebte. Und ich glaube, dass wir auch in den alttestamentlichen Gestalten dieses Christus in dir wiederfinden können. David bekommt nämlich eine Verheißung. So wie wir die Verheißung auf das ewige Leben und die Wiederkunft Jesu haben, bekommt er die Verheißung, feste Zusage, dass er König wird. Und nicht bald, nachdem er diese Verheißung empfangen hat, geht sein Weg steil nach oben. Er erlebt, dass Christus in ihm wirklich ein enormes Vertrauen hervorbringt, dass er sich dem Feind entgegenstellen kann, dass er Feinde Gottes in die Flucht schlagen kann. Ihm fällt ein sieghaftes Leben zu und auch die Anerkennung von Menschen. Ich glaube nicht, dass David in dieser Zeit Mühe hatte, an die Verheißungen Gottes zu glauben. Die Verheißungen Gottes im Blick auf sein Königtum. Nein, es sah ja alles danach aus. Aber plötzlich schlägt der Wind um. Aus dem, der vorher der Günstling des Königs war, wird plötzlich der Konkurrent des Königs und ein Flüchtling. Und ihm bleibt eigentlich nur eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft, und ein Haufen Weggesellen, die er sich nicht ausgesucht hat. Und in dieser Lage, merken wir, ist die Verheißung Gottes ganz, ganz weit entfernt. Da ist plötzlich nichts mehr von dem Vertrauen, weil die Umstände eben etwas ganz anderes sagen. Da sagt er sich, nun werde ich eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Er ist verzweifelt. Er kann nicht mehr sich vorstellen, dass Gott seine Verheißung einlöst, obwohl sie ihm sehr klar und sehr deutlich gesagt wurde von Gott. An dieser Stelle spricht nicht Christus in ihm, sondern seine Furcht. Und dann merken wir aber, dass auch in Bedrängnis es möglich ist, auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu schauen und daran zu glauben, dass Gott seine Verheißung einlöst, selbst wenn die Umstände nicht positiv sind. Es gibt nämlich eine Situation, in der David die Möglichkeit hat, Saul umzubringen. Und die Weggesellen, die er hat, das ist so eine Art Räuberbande, die raten ihm dazu. Die sagen ihm, das ist doch eine günstige Gelegenheit, jetzt kannst du diesen Konkurrenten ausschalten und jetzt kannst du selber den Thron besteigen. Und da sagt David, wie käme ich dazu, meine Hand an den Gesalbten Gottes zu legen. Und damit sagt er, ich kann doch nicht Gottes Zeitplan vorausgreifen. Ich kann doch jetzt nicht in Eigenregie das vollenden, was Gott verheißen hat. Und daraus spricht ein tiefes Vertrauen, dass sich die Verheißung Gottes auch trotz widriger Umstände umsetzt, weil Gott sie zugesagt hat. Dieser Blick auf den Himmel, diese Perspektive, Christus kommt wirklich wieder und hat eine herrliche Zukunft für uns, das macht Gemeinde aus. Und wie ich das eben schon sagte in unserem Text, sehen wir, dass die Hoffnung auf dieses neue Leben ein Fundament ist, auf dem Vertrauen und Glaube wächst und ein Fundament ist, auf dem auch die Liebe zu anderen Christen wächst. Vielleicht wächst die Liebe zu anderen Christen einfach dadurch, dass man weiß, im Himmel wird man ohnehin miteinander auskommen müssen. Und das feste Vertrauen wächst auch aus dieser Perspektive, dass ich weiß, dass was ich hier erlebe, ist letztlich etwas Vorläufiges. Es ist nicht das, was Gott endgültig für mich vorbereitet hat, sondern wir leben auf eine höhere Zukunft, auf eine bessere Berufung zu. Kommen wir zum vierten, was Paulus erwähnt als Ding, wofür er unglaublich dankbar ist in der Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde, weil ihr Herz für die Ausbreitung der guten Nachricht schlägt. Ich weiß noch, wie ein Jugendmitarbeiter aus einer anderen Gemeinde mir sagte, ja, wir haben über Jahre hinweg als unsere Aufgabe gesehen, Gemeindejugendliche zu betreuen. Also ein Angebot zu schaffen, was Leute, die aus Gemeindefamilien stammen, Jugendliche, in dieser Zeit auffängt und so ein wenig begleitet. Aber wir hatten überhaupt nicht die Sicht, dass wir vielleicht auch noch darüber hinaus da sind. Dass wir da sind auch für Menschen, für viele Jugendliche in unserer Stadt, die das Evangelium noch nicht mal gehört haben, geschweige denn verstanden. Und so glaube ich, dass es ein Kennzeichen von Gemeinde, auch von gesunder Gemeinde ist, dass sie ihre Berufung lebt. Und ihre Berufung ist nicht, ein Betreuungsverein zu sein. Ihre Berufung ist, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Das ist die Berufung von Gemeinde. Und darum sagt Paulus, die gute Nachricht ist nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. Sie tut es auch bei euch. Seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade verkündet worden ist und ihr in der Wahrheit der euch verkündeten Botschaft überzeugt worden seid. Das heißt, Paulus spricht davon als das Natürlichste von der Welt. Er sagt, das ist so selbstverständlich und gleichzeitig so schön, dass die gute Nachricht sich ausbreitet, eine Eigendynamik hat und dass sie es auch hier in dieser Gemeinde tut, in Kolossee. Und das vom ersten Tag an, und er sagt, das hat eigentlich damit begonnen, dass ihr selber das Evangelium wirklich begriffen habt. Dass ihr es begriffen habt und für euch ergriffen habt und dass ihr von der Wahrheit euch überzeugt habt. Überzeugt worden seid. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Zwischenschritt. Ein wichtiger Schritt, um selber wirklich sich für das Evangelium zu öffnen. Und dazu lädt uns die Bibel förmlich ein. Jesus lädt dazu ein. Paulus lädt dazu ein, dass bevor man eine Lebensentscheidung für Christus trifft, sich von der Wahrheit dessen überzeugt, was man gesagt bekommen hat. Es ist, glaube ich, in Ordnung, wenn ein Mensch wirklich prüft, wirklich die Kosten überschlägt, bevor er eine Lebensentscheidung für Christus treffen kann. Und ich merke, dass dieser Prozess, das haben Sie sicherlich auch schon, wenn Sie schon längere Zeit Christ sind, gemerkt, dieser Prozess, das immer wieder auch zu fragen, ist das wirklich ein solides Fundament, auf dem ich stehe? Ist das die Wahrheit, an die ich glaube? Dieser Prozess, dass das immer mal wieder kommt und beantwortet werden will, der gehört zum Christsein dazu. Wenn Zweifel nagen, wenn Unsicherheit da ist, wenn es von Dawkins und anderen lächerlich gemacht wird, an Christus zu glauben, wenn die Medien uns eins ums andere Mal ins Ohr flüstern, man darf alles sein, nur nicht religiös extrem. Wie überzeugt man sich von der Wahrheit des Evangeliums? Wie geht das? Wie kann man sich von der Wahrheit des Evangeliums überzeugen? Ich glaube, dass man sich so eine Art Indizienliste für sich selber machen kann, indem man die Fakten aufschreibt, die einem bekannt sind. Die Fakten auch in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Bibel, Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes beispielsweise. Ich kann auch die Wahrheit des Evangeliums prüfen, indem ich die Früchte der Jesus-Nachfolger ansehe. Durch die Geschichte hindurch, aber auch an lebenden Christus-Nachfolgern. Schaue, wie sieht denn ihr Leben aus? Indem ich aber auch die Behauptungen Jesu in der Bibel nachlese und sie prüfe und vergleiche und schaue, was er sagt, was Jesus behauptet von sich. Und dass ich nachschaue, was gibt es im Alten Testament für Verheißungen, die sich im Neuen Testament erfüllen. Und ich glaube, letztlich sich von der Wahrheit überzeugen des Evangeliums kann man nur, wenn man dann auch bereit ist, einen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, jetzt will ich mich auf diese Wahrheit stellen und will ausprobieren, ob sie trägt. Ob es trägt und will das gegebenenfalls so Gott sagen, wie das viele Menschen getan haben, ich weiß noch nicht genügend über dich vielleicht, um alles zu erfassen, aber Jesus Christus, wenn das stimmt, was ich von dir gehört habe, dann bitte zeig dich mir. Es haben viele Menschen gebetet und großartige Erfahrungen mit dem lebendigen Herrn gemacht. Und wenn wir davon reden, dass sich das Evangelium ausbreitet durch Menschen, die schon ergriffen sind vom Evangelium, dann will ich es wieder beziehen auf dieses Motto, Christus in euch. Sie sagen vielleicht, ich kann keinem Menschen von Jesus erzählen, ich kann nicht gut reden, nicht erklären. Ich habe erstens nicht so den richtigen Mut dazu, außerdem finde ich nie den passenden Moment. Und dann sagt Jesus in dir, ich kann das aber. Ich kann reden, ich kann erklären und ich weiß auch immer den passenden Moment. Und deshalb will ich auch an dieser Stelle bewusst Christus einladen und sagen, Christus, bitte tu das an meiner Stelle. Mach mich aufmerksam auf den Moment, den du nutzen willst. Und dann rede du durch mich. Jetzt kommen wir zu den Versen, die darüber sprechen, was Gebetsanliegen sind für die Gemeinde in Kolossä. Und das müssen wir im Prinzip so ein bisschen mit hineinnehmen. Und wir haben aber die Chance, deshalb gehe ich da nur kurz darauf ein, dass wir in den nächsten Predigtreihen, in den nächsten Predigten immer mal wieder darauf stoßen. Denn Paulus möchte dieser Gemeinde verschiedene Dinge vermitteln, die so zu dem Christus in euch gehören. Ich bete für meine Gemeinde, dass sie Einsicht in den Willen Gottes hat und ihn tut. So wird das hier ausgedrückt. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist mit aller Weisheit und Einsicht erfüllt und euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Und dann kommt dieses Tun, denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht. Ich denke, dass manchmal der Wille Gottes für uns auf der Hand liegt. Und vielleicht meint Paulus diese Momente gar nicht. Denn wenn wir aufmerksam in der Bibel lesen und das auch immer wieder tun, dann werden wir merken, dass wir Vorstellung Gottes, seinen Willen, an ganz vielen Stellen ja offenbart haben. An ganz vielen Stellen steht das sozusagen schwarz auf weiß dort. Und wir merken auch im Kolosserbrief, dass gerade am Ende des Kolosserbriefes dann auch für verschiedene Zielgruppen der Wille Gottes noch einmal spezifiziert wird, genauer gesagt wird. Aber es gibt Situationen, da ist das nicht so klar. Wir hatten jetzt vor kurzem hier Müll aus der Gemeinde, so Sperrmüll und alte Teppiche, entsorgen wollen. Und als wir da im Auto fuhren zum Recyclinghof oder zu dem Containerservice, da unterhielten wir uns darüber, dass es ja die Möglichkeit gibt, Sperrmüll auch so loszuwerden. Sie wissen vielleicht, in Friedberg muss man Sperrmüll bezahlen, in Bad Nauheim nicht. Und dann ist es ja ein leichtes, sich zu überlegen, ja, dann bringe ich meinen Sperrmüll zu einem netten Bekannten in Bad Nauheim und stelle das dahin. Und darüber haben wir gesprochen. Ist das eigentlich ein Leben im Licht? Ist das ein Leben im Licht? Das ist eine gute Frage. Und Sie merken schon, so einfach sind die Antworten manchmal nicht. Da gibt es halt vielleicht nicht die eine Antwort auf solche Fragestellungen, diese und ähnliche. Und darum sagt Paulus hier, gerade weil unsere Welt recht kompliziert ist und es eben nicht immer in der Bibel direkt nachzulesen ist, darum betet er darum, dass wir mit Weisheit und Einsicht gefüllt sind. Dass wir erkennen, auch in diesen Fragen erkennen, was Gottes Wille ist. Dass wir ein Leben im Licht führen können. Ein Leben, das Gott Freude macht. Und das anderen Menschen Freude macht. Ja, das ist mit dem Leben im Licht gemeint. Ein Leben, das ausstrahlt, das gute Taten hervorbringt. Und dann sagt Paulus noch ein zweites in Bezug auf das, was er für die Gemeinde sich von Gott her wünscht. Dass sie nämlich bestehen kann in einer Welt des Widerstands gegen Gott. Das wird in diesem zweiten Teil, also in Versen 11 und 12 ausgedrückt. Gott möge euch stärken mit seiner ganzen Kraft und seiner göttlichen Macht, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt und ihm, dem Vater, voll Freude dankt. Denn er hat euch befähigt, teilzuhaben am Leben seiner heiligen Engel im Reich des Lichts. Das heißt, Paulus wünscht sich für die Gemeinde, dass sie leben in der Kraft Gottes und dass sie das auch in einer Welt, in der sie viele Anfechtungen erleben, wo Schuld eintritt, wo sie aber auch Widerstand gegen Gott erleben, dass sie in dieser Welt leben können als Menschen des Lichts, als Menschen, die auch dem Bösen entgegentreten können und die wissen, wir stehen unter der Herrschaft des geliebten Sohnes. So wird das hier ausgedrückt. In der Gewissheit, durch seinen Sohn und mit ihm verbunden, sind wir aus der Macht des Bösen befreit und haben die Vergebung für unsere Schuld. Da werden diese beiden Dinge genannt. Die Befreiung durch Gott. Und auch da gibt es ein alttestamentliches Beispiel für, das mir hilft, das zu verstehen. Und zwar bei einem Leiter des Volkes Israel, bei Josua, finden wir das, dass er in dem Moment, in dem er selber das Volk zu führen hat, es auch militärisch zu führen hat, als es nach Kanaan hineingeht, in dieses Land, das Gott ihnen verheißen hat, dass er da die Sorge hat, wie können wir eigentlich bestehen vor einer Übermacht, die uns entgegensteht. Und da erteilt ihm Gott eine Lektion und macht ihm deutlich, wie die Abhängigkeit von Gott zu leben ist. Und er tut es so, indem plötzlich ihm ein, als Josua nochmal so das Gebiet umschreitet und dort umhergeht, da begegnet ihm ein Mann, den er nicht kennt, in voller Rüstung. Und Josua schreckt zurück. Ich stelle mir vor, dass er vielleicht sein Schwert gezogen hat und dass er sagt, bist du von uns oder bist du vom Feind? Bist du für uns oder vom Feind? Er war sich unsicher in dieser Situation. Und da sagt dieser Fremde zu ihm, dass er der Leiter des Heeres Gottes ist. Und dass Josua seine Schuhe ausziehen soll. Man kann sich vorstellen, Schuhe ausziehen, das macht ein Soldat vielleicht nicht so gerne. Er muss sich dann bücken. Letztlich gibt er sich vollständig in diesem Moment in die Hand dieses anderen. Im Vertrauen darauf, dass seine Stärke in der Abhängigkeit von Gott und in der Abhängigkeit von seiner Stärke ist. Und durch dieses Bild macht Gott deutlich, Josua, es liegt nicht an dem, was du für möglich machen kannst, sondern es liegt an meiner Kraft. Und deshalb kannst du dich vollständig abhängig machen von mir. Und so ist das hier auch zu verstehen, wenn Paulus davon redet, dass Gott euch stärken möge mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht. Dass wir wissen, wir sind abhängig von einer größeren Kraftquelle, von Christus in uns. Und damit kommen wir zum Schluss dieser Predigt. Wir werden also im Kolosserbrief weitermachen. Und ich möchte Ihnen, damit wir das auch für uns selber noch einmal vor Augen haben, diesen Christus-Hymnus, den wir vorhin schon mal in der Lesung gehört haben, noch einmal lesen. Denn darin kommt auf ganz schöne Art und Weise zum Ausdruck, wie Christus ist und was er für uns ist. Und ich bitte Sie dazu aufzustehen und das noch einmal in uns aufzunehmen, dass das der Christus, der hier genannt wird, in uns lebt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen. Und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem. Und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des kosmischen Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott gefiel es, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm, als den letzten Ziel. Amen. Bleiben Sie bitte stehen. Ich möchte gerne noch mit Ihnen beten. Jesus Christus, wir staunen darüber, wenn wir von dir lesen und wenn wir diesen Lobpreis hören, der dich ehrt. Und wir staunen noch einmal mehr darüber, dass du es dir ausgesucht hast, in uns Menschen zu wohnen, Wohnung zu machen und dich mit uns zu verbinden und dass wir wirklich in deiner Kraft und mit dir verbunden durch unseren Alltag gehen können. Dafür hab herzlich Dank. Bitte mach uns das bewusst in unserem Leben mit dir. Stärke die Verbindung zu dir, lieber Herr. Gib uns Weisheit und Einsicht in deinen Willen und beschenke uns mit deiner Kraft und mit deiner Stärke. Amen.